Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Herzlich willkommen zu unserer Folge 125. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid wieder. Und wir freuen uns auf diese Folge und über das Evangelium zu sprechen. Das macht uns immer viel Spaß, auch wenn es schwierig ist, manchmal im Alltag hier die Zeit dafür zu finden, immer wieder. Mhm. Aber wir freuen uns, dass wir das immer wieder machen können und euch auch damit hoffentlich bereichern. Wir sind aktuell geschichtlich gesehen im Frühjahr, Mai und Juni, Juli 1831. Das ist so der Zeitraum, in dem wir uns jetzt hier befinden. Und die Geschichte, die wir uns heute angucken, ist so richtig Geschichte. Geschichte. Da gehen wir ein bisschen tiefer ins Ganze rein. Ich habe auch heute nicht so viel oder eigentlich gar nichts aus dem Buch Heilige für euch. Es geht ein bisschen so in den Hintergrund, auch so Geschichte des Landes. Und wir gucken uns das mal an. Ich fand das ganz spannend in Bezug auf das Thema, das ja jetzt größer und wichtiger wird für die Heiligen und nun auch, wenn wir das lesen, für uns, nämlich die Stadt Zion, die ein großes Thema für die Heiligen damals war und auch für uns ein großes Thema sein und bleiben sollte. Ja, und ein Lieblingsthema von Aileen und mir. Ja. Und es passt genau so. Es ist ja schon, dass in der ganzen Geschichte des Christentums die Heiligen sich nach dieser verheißenen Stadt, dem neuen Jerusalem, nach Zion gesehnt haben. Seit Johannes darüber geschrieben hat und ja, natürlich für Aufregung gesorgt hat, so eine besondere Stadt zu sehen, zu errichten, mitzuerleben. Und das geht uns genauso immer noch nach so langer Zeit in Bezug aufs ganze Christentum. Und im Verlauf der Zeit war es aber nicht immer klar oder es gab verschiedene Ansichten darüber innerhalb des Christentums, ob es sich hier um eine Metapher handelt, eine Einstellung, die wir haben sollen, wie wir leben sollen oder um eine tatsächliche Stadt, die eines Tages da sein würde. Und das bezieht sich nicht nur aufs ganze Christentum, auf die Geschichte des Christentums, sondern eigentlich auch schon auf uns als Heilige der letzten Tage. Denn selbst hier gibt es unterschiedliche Ansichten oder Verwirrungen darüber, ob es nur darum geht, Zion im Herzen zu haben und an diesem Ort zu erbauen, an dem wir gerade sind, als Metapher, oder wirklich eines Tages diesen einen Ort zu haben. Das ist ein bisschen vager geworden, seitdem wir vor einigen Jahrzehnten aufgefordert wurden, Zion an dem Ort aufzubauen, an dem wir leben und nicht mehr in die USA auszuwandern, was ja kurz nach Entstehung der Kirche beziehungsweise als dann die Missionare überall in der Welt, wo sie schon hin konnten, losgegangen sind zu predigen und die Heiligen zu sammeln, war es ja am Anfang so, dass viele, viele ausgewandert sind. So irgendwann wurde da gesagt, nein, baut Zion an dem Ort auf, an dem ihr jetzt seid. Und so kann es auch für uns heute eine Fragestellung sein, so ja, okay, geht es jetzt hier wirklich um die eine Stadt Zion oder ist es eine Metapher, die wir im Herzen tragen sollen?
Wir haben ja auch immer wieder die Schriftstelle sicherlich im Kopf, Zion sind die, die im Herzen rein sind, ne? Also genau. Das kann auch zu diesen Überlegungen beitragen.
Genau, aber eigentlich sollte es für uns klar sein, denn der Herr hat von Anfang an der Wiederherstellung deutlich gemacht, dass es sich um eine tatsächliche Stadt handeln sollte, die Heiligen erbauen sollten. Ein richtiger Ort der Zuflucht, des Friedens und ein zentraler Sammelpunkt eines Tages. Das hat er schon im September 1830, gerade mal 5 Monate nach Gründung der Kirche, deutlich gemacht. Nämlich, wir lesen das in Lehren Bündnisse 28 und dort hat der Herr sogar ganz deutlich gesagt, dass Zion sich an der Grenze zu den Lamaniten befinden würde, also zu dem Land der Lamaniten. Und nun ist es soweit, wir befinden uns im Juni 1831 und in Lehren Bündnisse 52, dass der Herr nämlich hier Joseph Smith dazu auffordert, selbst nach Missouri zu reisen, was ja schon vorher als Land der Indianer, wo Oliver Cowdery, Parley P. Pratt und so weiter hingeschickt wurden, um den Indianern zu predigen. Also es war schon klar, es ist in etwa so in Missouri. Jetzt wird Joseph Smith als Prophet aufgefordert, dorthin zu fahren, um sich die Gegend anzuschauen und damit der Herr ihnen den genauen Ort zeigen kann, an den Zion errichtet werden soll. Wir wissen heute einiges über die Geschichte, die aber die Heiligen dann so vielleicht nicht im Kopf hatten und nicht wussten, was für ein Gebiet sie da erwartet. Denn sie hatten besondere Erwartungen an diesen Ort, der aber ein bisschen anders dann aussah, als sie das gedacht hatten. Und es ist so, dass Missouri zu diesem Zeitpunkt schon eine lange Geschichte mit verschiedenen Herrschaftsansprüchen hinter sich hatte. Es ist ja generell die Entdeckung und Eroberung der USA, da sind natürlich viele Europäer zugange gewesen und es ist auch in Missouri nicht anders gewesen. Und es ist erstmal so gewesen, dass generationenlang diese Gegend einem einheimischen Indianerstamm gehört hat, bis dann die Europäer dazu kamen und sich für diese Gegend interessiert haben. Zuerst waren das die Spanier, dann die Franzosen. Das wechselte ab und zu so ein bisschen, aber es waren so die zwei Nationen, die dorthin gekommen sind. Und erst 1803 wurde dieses Land von den Franzosen an die USA verkauft. Und seitdem kamen die US-Amerikaner aus allen Teilen des Landes, um sich dann hier niederzulassen. Das ist damals so gewesen, dass man einfach dahin kam. Es war so unausgesprochenes Recht. Man kam irgendwo in eine Gegend und hat sich dann gesagt, so das Land finde ich schön hier. Und dann haben die sich dahingesetzt. Das ist so eine Art, so, wenn ich hier hocke, dann ist das mein Land. Und dann haben die so lange darauf gewartet, bis die, also haben ihre Hütten einfach draufgebaut oder gezeltet mit ihren Wagen dort irgendwie kampiert, bis sie dann irgendwann die Genehmigung für das Land von der Regierung bekommen haben. Aber so ist das einfach abgelaufen. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Wir gehen in irgendeine Behörde und sagen, ja, ich hätte das gerne. Wem gehört das? Ne? Das war damals anders.
Ich mag den Park hier. Den nehme ich.
Ja, einfach sitzen bleiben. Wer hier länger sitzt, der hat recht.
Sitzstreik.
Richtig. Aber damals war das so. Und genau, und seitdem die USA nun mal, und das ist ja an dem Zeitpunkt gar nicht so lange her, knapp 30 Jahre, dass dieses Land erst der USA gehörte, seitdem kamen die US-Amerikaner eben mit diesen Ansprüchen in dieses Land und ließen sich überall so nieder. So war das, dass dieser Teil schon, auch wenn es erst 30 Jahre waren, es waren auch immerhin trotzdem 30 Jahre, in dem das schon besiedelt wurde. Also es ist jetzt kein komplett leeres neues Land gewesen. Und in deren Bündnis 57 lesen wir dann, nachdem Joseph Smith dort angekommen ist, das ist die erste Offenbarung, die er in Missouri bekommt, im Kreis Jackson ist er unterwegs und dort wird ihm genau das Land gezeigt, die Stadt Independence soll Zion sein. Und er kommt da an und überall lebten schon Leute. Es war wie mit den Israeliten, die damals in das Land Kanaan kamen und es war auch nicht frei für sie und hier siedelt euch nieder, sondern sie mussten das Land sogar erst einmal erobern. Und die Heiligen waren, wie ich schon ein bisschen erwähnt hatte, etwas enttäuscht darüber, welche Situation sie dort vorfanden, als sie nach Missouri, nach Independence kamen. Denn sie hatten irgendwie erwartet, dass dort so ein vorbereiteter Ort für sie wäre, dass vielleicht schon ein Zweig der Kirche dort sich ein bisschen niedergelassen hatte oder dass auf jeden Fall alles frei wäre, damit sie dort leben könnten, damit es endlich der Ort ist, an dem sie sicher sind, endlich der Ort, an dem sie Frieden haben und einfach ihren Glauben in der Gemeinschaft leben können. Sie waren ja jetzt schon ein paar Mal vertrieben worden oder mussten aus verschiedenen Gründen weiterziehen. Im Unterschied zu den Israeliten damals im Land Kanaan wurde den Heiligen zu Joseph Smiths Zeiten natürlich nicht geboten, das Land gewaltsam zu erobern. Und das ist nicht einfach nur, weil wir jetzt zivilisierter waren zu diesem Zeitpunkt, sondern das hatte einen ganz besonderen Grund. Denn als die Israeliten das Land Kanaan erreichten, war ihnen ja auch noch geboten, sich von anderen Völkern, den Heiden, fernzuhalten. Und seit Christus auf der Erde gewesen war, sollten die Juden dann das Evangelium erst auch den anderen, den Heiden, bringen. So, und jetzt kippt sich das ja nochmal komplett. Die Verheißung für die letzten Tage ist, dass nicht nur alle das haben können, sondern dass die anderen wiederum das Evangelium haben und es den Juden bringen. Und es ist so, wir haben ja eben gehört, dass lange Zeit die Spanier und die Franzosen dort gelebt haben. Und die waren nicht so abgeneigt, sich mit den Indianern zusammenzutun. Die haben Handel betrieben, die haben sehr friedlich miteinander gelebt. Die haben teilweise sich sogar vermischt, geheiratet, Familien gegründet, miteinander. Das war sehr friedlich. Erst als die US-Amerikaner kamen, war es so, dass sie sich ferngehalten haben von den Ureinwohnern und von ihren Nachkommen und es diese Unterscheidung gab zwischen den Weißen und den Rothäuten, die man heute vielleicht noch so aus dem Wilden Westen kennt. Das führte dazu, dass nachdem sich alle so vermischt und friedlich miteinander gelebt hatten, es wieder Grenzen gab an dieser Stelle. Also dass Independence nahe lag an der Grenze, wie der Herr es ja auch verheißen hatte, dass es dort sein würde, zu den Indianern und zwischen den anderen, sag ich jetzt mal. Denn der Herr nennt die Ureinwohner, nicht Indianer, nicht Ureinwohner, also ab und zu wird das so erwähnt, aber für ihn sind das die Juden. Denn wir wissen, die Indianer sind unter anderem Nachkommen der Lamaniten. Deswegen macht er hier deutlich, dass seine Heiligen die anderen sind und die Indianer für die Menschen damals aber die Juden sind, die eigentlich ursprünglich sein Bundesvolk sind. So war dieser Ort nicht einfach irgendein Ort, der gerade frei sein könnte. Das könnte man sich ja vorstellen. Ne? Wo schickt der Herr die Leute hin, um Zion aufzubauen? Da, wo gerade Platz ist. Aber das war es ja überhaupt nicht. Und das hatten die Heiligen, dadurch waren sie ja auch verwirrt. Aber dieser Ort war besonders wichtig, weil es genau an der Grenze dieser Teilung war, die die Verheißung wahrmachen würde für die letzten Tage, nämlich zwischen den anderen und den Juden, um das möglich zu machen, dass die anderen den Juden das Evangelium bringen können, so wie es für die letzten Tage verheißen ist, und gleichzeitig auch ein Symbol, das für uns bis heute bedeutet, dass wir als die anderen die Aufgabe haben, Israel zu sammeln, den Juden das Evangelium zu bringen und alle Kinder Gottes zu vereinen.
Cool. Ja, also vielen Dank für diese ausgiebige Geschichte. Richtig spannend, das zu hören, was da so, wie sich das alles ergeben hat und entwickelt hat. Ja, und nachdem wir jetzt so viel über den Hintergrund gelernt haben und wir werden da, wie du schon gesagt hast, Nele, noch in den nächsten Wochen oder Abschnitten auf jeden Fall mehr noch drüber erfahren, noch mehr drüber sprechen, über Zion und was alles passiert ist. Es wird alles noch spannend. Aber ihr kommt ja nicht nur für die Geschichte, auch für die Geschichte. Ja. Yeah. Aber natürlich ist der geistige Teil dieser Abschnitte auch super wichtig. Und ich habe mich diese Woche mit Abschnitt 56 besonders beschäftigt. Und das ist das, was mir sehr ins Herz gedrungen ist. Denn es ist eigentlich ein Thema, wie sehr dem Herrn vertraut wird. Denn auch damals mussten die Mitglieder dem Herrn ordentlich vertrauen. Also ne, wir haben da auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Es ist eine sehr aufwirbelnde Zeit, wo man wirklich sehr dem Propheten vertrauen muss und der Prophet auf den Herrn vertrauen muss, weil es eben dieses Gerüst noch nicht gibt, das drumherum. Es gibt nicht wirklich viel Ordnung. Es ist einfach oft noch ein Kuddelmuddel und es wird auch noch eine ganze Weile ein Kuddelmuddel ein bisschen sein, bis alles sich zu der Ordnung entwickelt, die wir heute haben und die dem Herrn ja auch sehr wichtig ist. Und ich glaube, deshalb war es früher so wie heute schwierig, auf den Herrn zu vertrauen, wie es eigentlich immer schwierig ist, weil wir Glauben haben müssen und dieses Vertrauen haben müssen, meistens bevor wir sehen, was passiert, bevor wir die Früchte sehen. Denn ich glaube, also so bin ich auf jeden Fall, glaube, dass wir Menschen dazu tendieren, gerne selbst die Zügel in der Hand haben zu wollen. Wir wollen wissen, wann was passiert, wie es passieren wird. Der Herr, der führt uns vielleicht im übertragenen Sinne nach Missouri und sagt, geh erstmal hin und dann sprechen wir weiter. Aber wir wollen jetzt wissen, wo wir hin sollen und wie das alles sein wird. Wir haben unsere Vorstellung darüber, wie etwas sein wird, wie unser Leben aussehen wird, unsere Familie und vielleicht die Gemeinde, in die wir neu ziehen, dass wir uns vorstellen, wie wundervoll es ist. Und dann ist es nicht das, was wir gedacht hatten. Also wir Menschen haben sehr gerne die Kontrolle. Und über dieses Thema spricht der Herr auch in Abschnitt 56. Ich möchte gerne mit euch einmal die Verse 14 und 15 lesen. Dort steht, siehe, so spricht der Herr zu meinem Volk. Es gibt viel, was ihr tun müsst und wovon ihr umkehren müsst. Denn siehe, eure Sünden sind vor mich heraufgekommen und sind nicht verziehen, weil ihr danach trachtet, auf eure eigene Weise Rat zu halten. Und im Herzen seid ihr nicht zufrieden und ihr gehorcht nicht der Wahrheit, sondern habt Gefallen am Unrecht. Wenn wir über unser eigenes Leben nachdenken, gibt es Bereiche vielleicht, in denen wir denken, wir wissen es besser als der Herr? Vielleicht ist unser Beruf nicht das, was wir uns erträumt hätten. Oder unsere Familie ist doch anstrengender, als wir immer gedacht hätten. Oder auch die Aufgaben in der Kirche sind vielleicht anstrengender. Vielleicht gibt der Herr uns regelmäßig Berufungen oder er fordert uns auf und wir wollen sie aber nicht annehmen, weil wir denken, nee, das passt mir jetzt gerade gar nicht. Da muss der Herr irgendwie einen Fehler gemacht haben. Das ist jetzt gerade nicht das, was richtig für mich ist. Etwas, was auch gerade sehr stark in der Kirche zu finden ist, ist, dass es viele gibt, die mit einigen Dingen der Lehre nicht übereinstimmen. Dinge, die wir im Handbuch vielleicht finden, wie Sachen organisiert sind, ne, Dinge, die erlaubt sind, Gebote, die der Herr uns gibt, Dinge, die nicht erlaubt sind. Also gibt es da etwas, wo wir denken, na, das sollte der Herr nochmal verändern. Ich weiß das eigentlich besser. Also, und das ist nur eine Frage der Zeit, bis der Herr auch das so sieht, wie ich das denke. Vielleicht bringt es uns dahin, dass wir anfangen, ein bisschen selektiv zu sein in der Lehre. Dass wir glauben, dass der Herr seine Meinung ändern sollte, wie schon gesagt, in Bezug auf manche Gebote, manche Schriften. Meinen wir, er sollte mal auf uns hören, wenn es um polarisierende Dinge geht, wie aktuell zum Beispiel Gender-Identität, Keuschheit, Homosexualität, wer das Priestertum trägt, wer die Kirche wie führen soll und so weiter. Hier in Lehre und Bündnisse ist das nicht das erste Mal, dass der Herr so etwas anspricht. Wir lesen auch im Buch Mormon schon darüber, dass das nicht unnatürlich ist, dass wir Menschen denken, wir wissen es besser als der Herr und dass wir ihm Rat erteilen sollen. In Jakob 4, Vers 10 steht, darum, Brüder, trachtet nicht, dem Herrn Rat zu erteilen, sondern Rat aus seiner Hand anzunehmen. Denn siehe, ihr wisst selbst, dass er mit Weisheit und mit Gerechtigkeit und mit großer Barmherzigkeit Rat gibt über all seinen Werken. Vielleicht haben wir ganz individuell einen Rat bekommen. Ich tendiere dazu, wenn ich zum Beispiel Generalkonferenz schaue, mir Notizen zu machen. Ich bekomme Eingebungen oder mir fällt etwas auf, was mich besonders berührt und ich schreibe es auf und ich denke, ich merke, das ist etwas, wo der Herr mir sagt, okay, Aileen, da musst du noch dran arbeiten. Ändere das mal bitte. Und manchmal dauert das ein halbes Jahr, bis die nächste Generalkonferenz kommt und ich nochmal durch die alten Notizen schaue und mir einfällt, ach ja, oder jemand nochmal was Ähnliches sagt, dass ich mich daran erinnere und ich denke, ups, habe ich total vergessen.
Ja, es ist nicht immer unbedingt so eine aktive Rebellion, sondern mehr so passiv auch, ja, ne? Und gar nicht so gemeint, so Unterlassungssünde eher, ne? Richtig. Aber trotzdem sind wir natürlich verantwortlich dafür, ob wir an uns arbeiten oder die Dinge umsetzen, die der Herr uns gesagt hat, ne?
Ja, absolut. Also manchmal, ich meine, klar, unsere Leben sind echt sehr voll und wir sind alle echt beschäftigt. Und es kommt vor, dass wir Dinge vergessen, einfach nicht mehr auf dem Schirm haben oder so. Aber manchmal kommt es auch dazu, dass wir Sachen nicht tun, weil wir vielleicht gerade nicht so Lust haben. Vielleicht, weil wir nicht diszipliniert genug sind. Weil wir denken, ach, ich fange morgen an, früh aufzustehen, damit ich noch Zeit habe, in den Schriften zu lesen. Oder ach, ich fange morgen an, bevor ich einschlafe, zu beten. Und wir schieben es so ein bisschen auf die lange Bank. Und als ich darüber nachgedacht habe, dass ich glaube, dass wir Menschen dazu tendieren, Sachen aufzuschieben, ist mir ein Zitat eingefallen von einer Frau, die nicht Mitglied unserer Kirche ist. Sie ist eine Pastorin in einer anderen christlichen Kirche. Rosie O'Neill heißt sie. Und sie hat gesagt, Prokrastination ist die arrogante Annahme, dass Gott mir eine weitere Gelegenheit schuldet, um das zu tun, wozu ich bereits Zeit gehabt habe.
Deutlich.
Ja, und das stimmt. Der Herr gibt uns Zeit und wir nutzen sie manchmal nicht. Und das ist auch eigentlich genau das, was die Welt uns heutzutage sagt. Die Welt sagt uns, wir sollen nach unserem eigenen Beat leben. Wenn wir auf irgendwas keine Lust haben, dann sind wir vielleicht einfach überfordert oder wir haben irgendein Trauma. Das höre ich auch ganz oft, dass wenn wir etwas uns schwerfällt, dass wir ein Trauma haben aus der Kindheit. Und ich will nicht sagen, dass das nicht so ist, aber ich glaube, zu oft will die Welt uns vermitteln, dass der Grund, warum wir Dinge nicht tun, von denen wir eigentlich wissen, dass sie richtig sind oder dass wir sie tun sollten, nicht in unserer Macht liegt. Dass es außerhalb von dem liegt, was wir ändern können. Und dass wir einfach so sind, wie wir sind. Und dass es richtig ist, das anzunehmen und nicht zu versuchen, es besser zu machen, wenn wir uns gerade nicht danach fühlen. Also genau das Gegenteil, was der Herr uns eigentlich sagt.
Ja, wir verwechseln dann auch häufig, vielleicht, wenn wir es mit dem Evangelium mischen, Entscheidungsfreiheit damit, dass wir wirklich tun können, was wir wollen, ohne Konsequenzen. Wir haben natürlich dann auch die Verantwortung dazu, uns zu entscheiden. Und der Herr hat uns gesagt, und es ist auch so, dass er uns immer die Möglichkeit gibt, frei zu handeln. Auch wenn wir uns manchmal nicht so fühlen, wir können nicht frei unsere Situation wählen, das ist der Unterschied, aber wir können immer innerhalb dieser Situation entscheiden, was wir tun. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich erinnere mich da an eine Folge. Genau, aber diese Entscheidungsfreiheit spricht uns ganz im Gegenteil gar nicht davon frei, die Verantwortung für unsere Entscheidungen oder unser Aufschieben zu übernehmen.
Ja, das eine ist an das andere geheftet. Dadurch, dass wir die Entscheidungsfreiheit haben und wir sie nutzen, was wir jeden Tag tun, haben wir eben auch diese Verantwortung. Das eine kommt nicht ohne das andere.
Ich muss daran denken, dass ich zuletzt ein Reel gesehen habe bei Instagram. Da ging es darum, dass man als Kind immer seinen Eltern vorwirft oder so entgegenbrüllt, wenn ich erstmal groß bin, dann mache ich den ganzen Tag, was ich will. Und dann sieht man anschließend, dann steht da irgendwie, wie ich als Erwachsener den ganzen Tag mache, was ich will. Und dann wäscht der Wäsche, räumt die Spülmaschine ein, geht arbeiten, also Sachen. Ne? Ja. Also je erwachsener, je größer man wird, merkt man so, dass mit Freiheit ganz viel Verantwortung einhergeht auch.
Ja. Staubsauger.
Ja, genau, wie ich mache, was ich will.
Ja, ganz genau. In dem zweiten Vers dieser Schriftstelle, die ich am Anfang vorgelesen habe, also im Vers 15, ist dann ein interessanter Satz, den der Herr noch sagt. Denn er sagt, erst, ihr wollt auf eure eigene Weise Rat halten. Also ihr wollt das machen, wie ihr es wollt. Ihr wollt nicht auf mich hören. Und dann sagt er, und im Herzen seid ihr nicht zufrieden. Und das finde ich so interessant, weil oft denken wir, alles auf unsere Weise zu machen, was uns irgendwie gerade richtig erscheint oder sinnvoll oder besser als das, was der Herr gesagt hat, macht uns zufrieden und löst uns die Situation. Aber der Herr sagt, und im Herzen seid ihr nicht zufrieden. Ich glaube, er will damit einerseits sagen, ihr seid nicht dankbar und nicht demütig. Aber der Herr sagt, ihr sollt das so machen, wie ich das möchte. Und ihr macht es nicht und ihr seid nicht zufrieden. Und der nächste Satz ist fast noch interessanter. Er sagt, und ihr gehorcht nicht der Wahrheit, sondern habt Gefallen am Unrecht. Das ist ein ziemlich harter Satz, weil ich würde sagen, dass die meisten Menschen, die eine Moralvorstellung haben, nicht sagen, dass sie Gefallen haben am Unrecht, oder? Mhm. Wir wollen ja eigentlich, dass alle sich lieben und dass es ein friedvoller, wunderschöner Planet ist, wo wir alle nebeneinander leben können, in Ruhe und Frieden und niemand muss verletzt werden und so weiter. Aber als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich so, wie bin ich das? Habe ich vielleicht nicht Gefallen an offensichtlichem Unrecht und auch nicht daran, dass überhaupt Unrecht getan wird? Aber dachte ich, was ist meine Lieblingssünde vielleicht? Ne, was sind die Dinge, die mir nicht nur schwerfallen aufzugeben, die ich eigentlich gar nicht so richtig aufgeben will, weil es halt angenehm ist, weil ich Gefallen daran habe.
Ja, wie du sagst, es sind nicht immer so eindeutige Sachen, ne? Wenn man sich die Gesellschaft anschaut, dann ist es heute leben wir sehr selbstzentriert. Gar nicht so, dass es um andere Leute geht. Wir haben Gefallen daran, an unserem Erfolg zu arbeiten, erst auf uns selbst zu gucken. Auch Dinge, die der Herr ganz klar verurteilt hat, werden immer akzeptierter in der Gesellschaft. Ja. Da haben wir auch Gefallen dran. Wir feiern die Freiheit zu heiraten, wen wir wollen, oder wie du das schon angesprochen hast, ne, die Identität zu wählen, die wir meinen, die zu uns passt. Und das ist kein eindeutiges Unrecht mehr, wenn wir da heute so drauf gucken, oder nichts, was uns direkt als Unrecht auffällt, weil wir wollen ja, dass die Leute leben können, wie sie wollen, ist ja ihre eigene Entscheidung, oder es ist ja nichts falsch daran, sich um mich zu kümmern. Aber wenn wir das alles in ein Extrem bringen, oder die Wahrheit verleugnen, ne, nicht der Wahrheit gehorchen, wie er hier sagt, dann haben wir indirekt oder eigentlich recht deutlich Gefallen an Unrecht aus den Augen des Herrn. Wenn wir versuchen wollen, seinem Willen zu folgen, wird uns das auch immer deutlicher werden, denke ich.
Richtig, weil wir eben in einer Welt leben, die ganz, ganz viel Sünde als Tugend darstellt, ne? Heutzutage. Ganz viele Sachen, die wir in der Kirche nicht praktizieren, die ganz deutlich als falsch und als sündhaft deklariert sind vom Herrn, aber die eben in der Welt gefeiert werden, ist etwas Gutes, doch etwas Schönes. Und auch als Mitglieder, das heißt nicht, dass wir die Menschen, die sich für diese Sachen entscheiden oder die diese Sünden begehen, sag ich mal, dass wir die hassen sollen oder verurteilen sollen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen.
Ja.
Aber es bedeutet, dass wir Gefallen an der Wahrheit haben sollten und nicht Gefallen an den Sünden, egal wie richtig oder wie gut sie dargestellt werden. In Eimer 41, Vers 10 lesen wir, meine nicht, weil über Wiederherstellung gesprochen worden ist, dass du von Sünde zum Glücklichsein wiederhergestellt werden würdest. Siehe, ich sage dir, schlecht zu sein hat noch nie glücklich gemacht. Im 3. Nephi 17, Vers 11 lesen wir, aber wenn sie nicht auf mein Evangelium gebaut ist, sondern auf Menschenwerk gebaut ist oder auf die Werke des Teufels, wahrlich, ich sage euch, sie haben eine Zeit lang Freude an ihren Werken und bald kommt das Ende und sie werden abgehauen und ins Feuer geworfen, wo es keine Rückkehr gibt.
Das finde ich auch klasse ausgedrückt, sehr deutlich, denn wir neigen manchmal dazu, wie du das eben auch schon ein bisschen formuliert hast, nur diese wirklich schlimmen, jemand wird was Bösartiges angetan, Sachen als Sünde zu sehen. Und dann verlieren wir halt gerade in dieser Gesellschaft, wo das alles so leicht verschwimmt, verlieren wir den Blick dafür, dass Dinge, ja, ist doch gut gemeint, aber gut gemeint kann trotzdem sündhaft sein.
Ja.
Ne, dass wir da den Blick für die Wahrheit nicht verlieren. Das ist, glaube ich, ganz schwierig, aber da sehr deutlich ausgedrückt in dem Vers. Ne? Das, was auf Menschenwerk beruht, dass das ist, was fallen wird. Und Menschenwerk ist nicht immer nur bösartig gemeint. Ne?
Nee, eben. Aber das, was eben nicht der Herr ist, ne, das hat halt keinen Bestand.
Ja. Ja.
Da muss ich an einen Vers aus den Abschnitten denken aus der nächsten Woche. Ich hoffe, ich nehme da nichts vorweg, aber Abschnitt 58. Dort spricht der Herr über Edward Partridge. Er sagt in Vers 15, aber wenn er von seinen Sünden nicht umkehrt, nämlich von Unglauben und Verblendung des Herzens, dann soll er sich in Acht nehmen, dass er nicht falle. Und in Vers 41 wird über William W. Phelps gesprochen. Dort sagt der Herr, auch er hat es nötig, umzukehren, denn ich, der Herr, habe kein Wohlgefallen an ihm, denn er trachtet danach, sich hervorzutun, und er ist von mir nicht sanftmütig genug. Das ist genau das, was du sagst. Wir denken manchmal, Sünde sind diese riesigen Sachen. Weißt du, also Mord, das Gesetz der Keuschheit zu brechen, das Wort der Weisheit, das sind Sünden. Alles andere sind nur vielleicht kleine Übertretungen oder einfach so Fehler, die wir machen, aber ja.
Ja, und die Sachen, die so mit Absicht,
genau,
und bösem Ziel gemacht werden nur, ne? Mhm.
Ja, aber der Herr sagt, alles Schlechte ist vom Satan, alles Gute ist von mir. Er sagt hier zu Edward Partridge, dass Unglauben und Verblendung des Herzens, und der Edward Partridge, der ist ja der Bischof über die Kirche, also ist quasi der amtierende Bischof, also der hat ein relativ hohes Amt inne. Also es ist jetzt nicht, dass der Herr sagt, der muss jetzt ausgeschlossen werden. Aber er sagt trotzdem, der Unglauben, und Edward Partridge, der ist ja jetzt nicht ausgetreten oder so. Also das war einfach, ne, der hat halt, ist halt ein Mensch. Der hat einfach Momente gehabt, wo er, oder Bereiche, wo er vielleicht nicht so starken Glauben hatte. Und Verblendung des Herzens, was genau das war, das betrifft nur ihn. Aber er sagt ihm, dass das Sünden sind. Und auch, wie gesagt, bei dem William W. Phelps nicht sanftmütig genug sein und sich selbst hervorzutun. Er sagt, da habe ich kein Wohlgefallen dran. Das bedeutet, auch das ist etwas Schlechtes und er soll von seinen Sünden umkehren, sagt er. Und er sagt in Vers 14, wir sind wieder in Abschnitt 56, sagt er, wie ich schon gelesen habe, denn siehe, eure Sünden sind vor mich heraufgekommen und sie sind nicht verziehen, weil ihr danach trachtet, auf eure eigene Weise Rat zu halten. Also er sagt, ihr habt Sünden, wir haben alle Sünden, jeder von uns ist ein Sünder. Und er sagt, aber ihr wollt noch nicht mal auf das hören, ihr versucht es nicht mal, die Wahrheit anzunehmen und meinen Rat anzunehmen und das anzunehmen, was ich euch sage, sondern ihr meint, es ist schon ganz gut so, wie ihr das macht.
Wir sind ja heute auch eine Gesellschaft, die eher so mit so weicher, sanfter Kritik arbeitet oder ja, ne, in der Erziehung und so weiter, ne? Also dass wir das nicht so mögen, Leute darauf anzusprechen, zu kritisieren und sonst und wenn, dann sehr vorsichtig. Was ich generell jetzt nicht falsch finde, aber dadurch kann das häufig vorkommen, dass die Dinge des Herrn sich sehr, sehr hart anfühlen, wie er mit den Menschen hier spricht. Ne? Jeder gibt sein Bestes, warum, ne? Was soll das hier? Der Unterschied zwischen dem Herrn und dem Satan ist aber, der Herr möchte nicht, dass wir uns schlecht fühlen und aufgeben. Der Herr möchte, dass wir ja gottgewollte Traurigkeit, wie es heißt, schon verspüren. Aber die wird uns immer dazu führen, etwas zu ändern. Und das ist der Weg des Herrn. Also wenn wir selbst etwas spüren oder etwas lesen und uns und dann denken, ach Mann, ich krieg das nie hin und wie schlimm und uns dann richtig schlecht fühlen, dann ist das vielleicht durch eine Schriftstelle passiert, aber das Gefühl, das wir bekommen haben, wird nicht vom Herrn kommen. Das ist nicht der Heilige Geist. Das ist der Satan, der uns davon abhalten möchte oder unsere eigenen schwierigen Muster, die wir mit der Zeit aufgebaut haben. Der Herr wird uns immer ermahnen und dann aufbauen, so wie er das in der Bündnis 124 auch dem Priestertum aufträgt, so zu arbeiten. Genauso ist das Muster, das wir mitnehmen sollten, wenn wir andere ermahnen, innerhalb unserer Berufungen vielleicht oder halt innerhalb der Familie. Das ist, ja, der Herr ermahnt und auch teilweise scharf, wenn es nötig ist, aber er wird immer dazu führen, dass wir etwas verändern wollen. Sonst ist das nicht nach der Weise des Herrn und das dürfen wir nicht verwechseln und wir dürfen auch nicht meinen, dass das falsch ist, denn das Evangelium arbeitet ja mit diesem Prinzip, wir sollen uns ja weiterentwickeln und das funktioniert nur, wenn wir uns selbst reflektieren, wenn der Herr uns demütigen kann mit verschiedenen Dingen, die wir noch lernen müssen, eben damit wir weiterkommen und nicht damit wir fertig gemacht werden. Aber wir können auch ohne diese Selbstreflexion nicht weiterkommen.
Ja, ganz genau. Ich liebe einfach die Schrift und mir gefällt das, weil ich bin jemand, ich brauche das, ich brauche klare Anweisungen. Und ich glaube, wir sind so, der Herr, die Schriftstellen, die ich vorgelesen habe, die, wie du gesagt hast, die klingen recht hart. Aber der Herr hat keine Zeit, sag ich mal, zu verlieren. Also er versucht uns zu erreichen und er versucht unser Herz zu erreichen, damit wir erkennen, wie wahr das ist und erkennen, dass er uns versucht zu führen. Er will, dass wir uns entwickeln.
Und wir sollten halt durch seine Worte sehen, wie deutlich sie gemeint sind und nicht, dass sie irgendwie böse gemeint sind.
Ja.
Denn was wir alle nachvollziehen können, ist ja wahrscheinlich, wenn jemand, den wir lieben, ein kleines Kind oder so an der Straße einfach über die Straße rennt am Weg und die Hand loslässt und losrennt und da wird ein Auto kommen, dann werde ich auch nicht kommen und sagen, ja, kannst du bitte aufpassen, dass du nicht überfahren wirst. Werde ich nicht machen.
Genau.
Ich werde losschreien und ich werde deutlich sein und das macht der Herr hier auch und das sollte uns seine Liebe zeigen, anstatt dass es uns irgendwie Härte zeigt, sondern es sollte uns zeigen, es liegt mir etwas an euch und es ist Zeit, wie du gesagt hast, dass ihr das tut, für das Werk wichtig, aber auch für euch persönlich, dass ihr das jetzt hinkriegt. Und deswegen sage ich das so deutlich, damit ihr weitermachen könnt. Und nicht, damit ihr euch hier vom Auto überfahren lasst. Nur damit ich euch geschont habe.
Ja.
Nein, er ist deutlich, weil er uns liebt.
Eben, ja, ganz genau. Also er versucht uns wachzurütteln. Und ich finde, durch diese Deutlichkeit zeigt er uns die Liebe.
Ich musste auch daran denken, ich bin ja gerade schwanger, wie alle wissen eigentlich, die meisten, denke ich, mitgekriegt haben jetzt. Und Das ist natürlich eine Herausforderung mit drei Kindern, so groß die auch schon sind. Es ist nicht so, dass alles hier alleine läuft. Und es wird mir besonders deutlich durch meinen Sohn, der mit ADHS zu tun hat. Und ich sehe das an jedem Tag, an dem ich nicht voll da bin und ihm keine Struktur oder weniger Struktur geben kann, weil es mir schlecht geht und ich nur auf dem Sofa liegen kann oder so, dass diese Tage viel häufiger eskalieren. Also er braucht ja viel mehr diese Struktur und Hilfe von außen als jetzt die Mädchen zum Beispiel. Zumindest wird es deutlicher, dass er sie von mir braucht, dass er Unterstützung da braucht. Dadurch sehe ich besonders stark, was das ausmachen kann. Das aber auch selbst in meinem Leben erlebt. Ich bin nicht aufgewachsen mit vielen Regeln. Ich habe mich aber immer eigentlich selbst sehr bedeckt gehalten. Ich war jetzt kein rebellierendes Kind. Gab auch nichts, wogegen ich rebellieren konnte so richtig. Ich habe mich aber immer sehr straight versucht zu halten von selbst. Keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach so ein Charakter. Aber ich weiß, wie viel mir, als ich es dann richtig verstanden und in mein Leben aufgenommen habe, wie viel mir das Evangelium auch deshalb bedeutet hat, weil es mir Struktur gegeben hat und wie ich die Liebe des Herrn dadurch gespürt habe, dass sich jemand interessiert dafür, was jetzt ist, was aus mir wird und mir Rahmen dafür gibt. Ich glaube, das ist auch viel davon abhängig, eben was man für Erfahrungen selbst mit Regeln und Kindheit und allem gemacht hat. Aber das sind zwei Beispiele, wo ich ganz persönlich und mit meinem Sohn merke, wie viel Stabilität und Sicherheit diese Rahmenbedingungen geben und wie dann im Gegenzug, wenn das fehlt, das einfach alles ins Chaos auch werfen kann, ne? Auch ja. Im kleinen Rahmen, aber auch im Großen mit dem Herrn. Also wir hätten ja gar keine Orientierung, wenn der Herr uns nicht sagt, da kommt ihr her. Das sind ja so die großen Fragen des Lebens. Ne? Wo kommen wir her? Warum sind wir hier? Wohin geht's am Ende wieder hin? Oder ist da überhaupt was? Und die Menschen versuchen das, ob mit Religion oder anderen Dingen, ja irgendwie auszufüllen. Den Sinn, den sie haben in diesem Leben. Warum gibt es mich? Und dieser Drang, das zu wissen, dieser Wunsch ist immer da. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir das brauchen. Ja, wir können uns aber, wenn wir wirklich an die Wahrhaftigkeit dieses Evangeliums und den Plan der Erlösung glauben, können wir uns da nicht rauspicken, was für uns passt, sondern dann gibt es ihn und dann können wir dem nur folgen, wenn wir ihn komplett annehmen.
Ja, das ist gerade das, was die Welt halt versucht, ne? Gott wird rausgeschnitten und jeder kann nach seiner eigenen Pfeife tanzen und es ist Chaos. Das ist der Weg des Satans, Chaos. Es gibt kein richtig und falsch mehr und ja. Alles versinkt einfach im Chaos. Gibt eigentlich kein besseres Wort dafür.
Ja, ich fand das immer schon ganz komisch, wenn, glaube ich, auch schon mal erwähnt, wenn Menschen mit mir über Religion geredet haben oder wenn das irgendwie Thema war und dann oder auf mich geblickt haben und dann so Sachen gesagt haben wie, ja, du bist ja, bist oder gefragt haben, bist du strenggläubig oder du bist ja ziemlich strenggläubig und denke ich mir so,
ja.
Gibt es das? Gibt es nicht strenggläubig? Also entweder ist es doch wahr oder nicht. Ne? Ja. Also natürlich habe ich die Akzeptanz für die Leute, die alle ihren eigenen Weg gehen. Aber ich muss doch, um da irgendwie Orientierung drin zu finden, meiner Meinung nach, sagen, okay, das ist die Wahrheit. Und es gibt nicht eine andere Wahrheit für andere Leute. Es gibt nur eine Wahrheit. Sonst kann ich mich persönlich da nicht dran orientieren, finde ich. Und natürlich kann ich die Menschen entscheiden lassen und muss ich die Menschen entscheiden lassen, ob sie die Wahrheit annehmen. Aber es muss sie doch geben, weil sonst ist es wieder egal eigentlich. Dann,
ja.
Dann muss ich mir auch nichts halten und dann kann ich so oder so lala gläubig sein. Also ich finde, es gibt gläubig oder nicht gläubig. Aber das war immer so mein Gedanke. Ne?
100% kann ich genauso unterschreiben, weil wenn es wahr ist, also natürlich haben wir alle Momente, wo wir fester im Zeugnis stehen und Momente, wo wir nicht so fest im Zeugnis stehen.
Ja.
Aber dadurch, dass alles so miteinander verbunden ist, muss man nur ein Zeugnis von einer Ecke haben, sag ich mal. Mhm. Also habe ich ein Zeugnis von Buch Mormon, dann muss der Rest wahr sein. Habe ich ein Zeugnis von Joseph Smith und der ersten Vision, dann muss der Rest wahr sein. Habe ich ein Zeugnis vom aktuellen Propheten, dann muss der Rest wahr sein. Also es gibt für mich auch nicht dieses, sich die Rosinen rauspicken, mit denen man übereinstimmt oder ne, von denen man denkt, ja, das kann ich so unterschreiben und finde ich ganz gut, aber das finde ich nicht so gut. Nee, also das glaube ich nicht. Und das ist ja das, was der Herr hier anspricht, ne? Dass wir sagen, ja, mit dem Bereich bin ich nicht zufrieden. Der Rest ist, glaube ich, Offenbarung. Das ist, glaube ich, nicht so Offenbarung. Das ist, glaube ich, nur eigene Meinung. Und deshalb, also das so selber zu entscheiden, das hat für mich auch einfach nie Sinn ergeben. Weil entweder ist es wahr und dann ist alles wahr. Oder ist es komplett alles Blödsinn. Und dann muss ich mich natürlich, wenn ich da überzeugt bin, dass es alles Quatsch ist, dann ist natürlich eine komplett neue Grundorientierung notwendig.
Mir fällt gerade dazu eines ein, von dem Gordon B. Hinckley einmal erzählt hat. der davon sprach, dass er mit einem einen Marineoffizier kennengelernt hatte, der aus Asien kam. Und als er berufen wurde, in der Marine zu arbeiten, zu kein Christ, und während seiner Ausbildung in den Vereinigten Staaten hat er dann die Kirche kennengelernt und sich taufen lassen. Und dann war irgendwann vorbei und er hat sich darauf vorbereitet, wieder in sein Heimatland zurückzugehen. Und Präsident Hinckley hat mit ihm gesprochen und hat ihn dann gefragt, haben wird, weil ja klar ist, dass seine Verwandten keine Christen sind und was passieren wird, wenn er nach Hause kommt und nicht nur Christ ist, sondern auch noch so einer Mormonen-Absplittergruppe zugehört, ne? Also so einer kleinen Kirche. Und der sehr ernst darauf reagiert und war sehr traurig. Und er sagt, dass seine Familie sehr enttäuscht sein wird und er weiß nicht, passieren wird, denn persönlich und wahrscheinlich auch beruflich wird ihm in seinem Heimatland vieles verschlossen bleiben, allein weil er Christ ist. Und Präsident Hinckley fragte ihn, ob er bereit ist, denn so einen hohen Preis zu zahlen für das Evangelium. Und der Mann schaut ihm Tränen in den Augen und ihm war klar, was das für ein schwerer Preis ist, den er da bezahlen würde. Aber er sagte dann, es ist doch wahr, oder? Und Präsident Hinckley sagt, ja, es ist wahr. Und er sagt, was ist dann noch wichtig? Und das ist das, was das Evangelium uns bedeuten muss. Dass wir, was Christus auch gesagt hat, er ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Hat er einmal zu seinen Jüngern gesagt und sie waren ganz verwirrt. Und er sagt, ja, ich bin gekommen, um Spaltung zu bringen, denn ihr müsst euch entscheiden. Wenn Familien nicht wollen, dass mir folgt, dann müsst ihr euch von euren Familien trennen. Mhm. Also er war da ganz deutlich, zumindest zu seinen Jüngern an diesem Zeitpunkt, dass es nicht um Friede, Freude, Eierkuchen und wir halten uns an den Händen und singen Kumbaya geht. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen,
ja,
für ihn und wenn nicht, dann gegen ihn. Ne? Und,
während dieses Lebens auf jeden Fall. Ne? Und dann irgendwann kommt der Friede, Freude, Eierkuchen-Teil, wenn wir
es
durchstehen.
Ja. Aber dadurch, durch unsere Entscheidungen erst möglich gemacht für uns persönlich, ne? Und dass wir uns das auch eigentlich wie dieser Offizier immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen. Wenn ich glaube, dass das wahr ist, dann ist es jedes Opfer wert. Dann kann ich gar nicht anders handeln. Und dass wir so ein Zeugnis brauchen, um bestehen zu können.
Ja. Und wie wertvoll das ist, dass wir dieses Evangelium haben. Und auch wenn es manchmal das Gefühl in uns weckt, gerade wenn wir in die Welt herausschauen, dass wir denken, das Evangelium ist sehr ausgrenzend oder so. Dass es sehr viele verurteilt. Und das tut der Herr. Der Herr verurteilt Sünde. Aber es geht nicht darum, die Menschen fernzuhalten oder die Menschen zu verurteilen. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Der Grund, warum der Herr nicht gesagt hat, geht nach Missouri und schlachtet dort einfach alle ab, die sich euch in den Weg stellen oder die dort schon leben, damit ihr dieses Land habt, ist, weil der Herr diese Menschen, die dort schon gelebt haben und auch die Indianer und so weiter, ne, der hat die genauso lieb. Wir sind alle Schwestern und Brüder. Aber der Herr weiß, dass es keinen anderen Weg als durch ihn und das, was er uns sagt, dass es keinen anderen Weg gibt, um glücklich zu werden.
Ja, wo du die Heiligen erwähnst, wie sie in Missouri ankamen, könnte man sich jetzt fragen, warum war das für die Israeliten in Kanaan damals anders? Der Auftrag für das Bundesvolk des Herrn war damals ein anderer. Sie hatten ja auch das Evangelium noch nicht, das erfüllte. Sie haben auch unter dem Gesetz des Mose gelebt und sie mussten sich erstmal als Volk vorbereiten. Und es wäre zu gefährlich gewesen für das Bundesvolk, sich mit dem Volk zu mischen. Aber das ist kein Vorwurf an sie, sondern macht immer deutlicher, was unsere Aufgabe heute ist. Auf die anderen zuzugehen, aber die Stärke zu beweisen, trotzdem für die Wahrheit einzustehen. Und das ist das, was wir halt nicht, wir sollen uns auch heute nicht mischen vom Glauben her. Wir sollen nicht alles aufweichen, nur weil wir jetzt keinen mehr abschlachten sollen, wenn wir irgendwo hinkommen. Sondern der Herr verlangt von uns und traut uns zu, in dieser letzten Zeit die Aufgabe zu übernehmen, für die Wahrheit einzustehen, während wir in der Welt leben. In der Welt zu leben, aber nicht von der Welt zu sein. Das ist das, wozu Christus uns aufgefordert hat.
Ja. Ich möchte mit einem Zitat schließen von Ezra Taft Benson. In seiner Ansprache hütet euch vor dem Stolz. Und ich möchte, bevor ich das Zitat lese, uns alle einladen, mich an allererster Stelle ein offenes Herz zu haben, wenn der Herr deutlich ist, in der Schrift, in den Ansprachen durch den Propheten, dass wir versuchen darin, die Liebe zu sehen, die er für uns hat, weil er sich so sehr wünscht, mit uns zusammen die Ewigkeit verbringen zu können und dass wir zusammen zum Vater im Himmel zurückkehren können, weil er unser Potenzial kennt. Und weil er möchte, dass wir es ausschöpfen. Weil er weiß, dass wir dann glücklich sein werden. Also, Ezra Taft Benson hat gesagt, wir können uns selbst und freiwillig entscheiden, demütig zu sein. Oder wir können so lange warten, bis wir vom Herrn gedemütigt werden, demütig gemacht werden. Spätestens am letzten Tag, wo jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bezeugen wird, dass Jesus der Christus ist, werden wir erkennen, dass wir in allem von Gott abhängig sind und es immer waren. Und wie schön wird dieser Tag sein, wenn wir dort stehen oder knien oder neben Christus bei der ersten Auferstehung an seiner Seite sind. Und das Einzige, was wir fühlen, ist Freude, weil wir schon immer wussten, dass wir in allem von ihm abhängig sind und all unsere Segnungen und Gaben von ihm kommen und dass unsere Stärke in ihm allein lag.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.